Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Vorsicht, gleich wird's verraucht. Wir betreten eines der bekanntesten Tattoo-Studios der Welt.
Mein Name ist Henk Schiefmacher, a.k.a. also known as Henky Panky, Tatouierer in Amsterdam.
Hank Schiffmacher ist das, Tattoo-Legende, hat die Red Hot Chili Peppers tätowiert, die Ramones, Lenny Kilmister, Lady Gaga. Und ja, das klingt alles nach sehr erdigem Rock'n'Roll, aber Hank Schiffmacher ist auch Historiker, Tattoo-Historiker. Ein dickes Buch hat er jetzt dazu rausgebracht, Tattoo-Kunst von 1730 bis 1970. Was dieses Buch für eine Geschichte erzählt und welche Rolle das in der Kunstgeschichte spielt, das fragen wir gleich. Ein Kunst- und Tattoo-Historiker. Nicht aus dem verrauchten Studio, sondern von der Uni. In 10 Minuten ungefähr, hier in Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Massimo Majo. Hallo. In diesen Tagen macht es richtig Spaß, nach Jean-Luc Godard zu googeln. Da jagt eine Megaformulierung die nächste. Der Weltgeist der Kinokunst, der Revolutionär und Daseinsdeuter oder natürlich auch der Mann, der das Kino beendete. Er spricht ja lieber von Bilder und Tönen als von Film. 90 Jahre wird Godard heute alt, deshalb wird gerade wieder in höchsten Tönen über ihn geschrieben. Und wir schauen uns an, wie er die Popkultur geprägt hat. Sein sehr eigener Stil, sein unangepasster Geist, der fasziniert natürlich auch die Popwelt schon lange. Filmkennerin Anke Lewicke. Wie genau sieht denn dieser Einfluss von Godard auf die Popwelt aus?
Naja, Godard und die Nouvelle Vague wollten ja Anfang der 60er Jahre, dass das Kino wieder von einer Wirklichkeit durchdrungen wird. Also sie wollten das Lebensgefühl einer rebellischen und ungeduldigen Jugend einfangen. Und wenn man jetzt Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg nimmt, dann sind die jedoch außer Atem immer noch bis heute ein ikonografisches Paar. Sie flanieren über die Champs-Élysées. Paris scheint in diesem Moment ihnen und ihrer Liebe zu gehören. Und diese Liebe leben sie wirklich auch im reinen Moment mit allen Unberechenbarkeiten als große Romanze und unterlegt mit Free Jazz.
New York Herald Tribune.
Patricia.
Ich möchte, dass wir sind wie Romeo und Julia.
Oh la la.
Ja, und Außer Atem ist ja auch ein Spiel mit den Zitaten, eine Variante des Film Noir. Belmondo trägt einen Hut wie Humphrey Bogart und macht dieselbe Bewegung, streicht sich mit dem Daumen immer über den Mund. Und Jean Seberg ist, wenn man so will, auch so modern sie mit ihrem Kurzhaarschnitt aussieht, ja auch eine Art von femme fatale. Sie wird ja auch die Liebe dann am Ende verraten. Und das Ganze ist wirklich ein Spiel mit den Zitaten und durch Zitate etwas zu dekonstruieren und in einen anderen Sinnzusammenhang zu stellen, das ist doch nun mal auch ein Wesenszug der Popkultur. Und wenn man das macht, dann kann man über die Phänomene auch noch mal ganz anders nachdenken, wie eben Jean-Luc Godard über den Gangsterfilm. Und das ist ja auch so ein Verfahren, was Quentin Tarantino immer wieder gemacht hat. Und wenn man Tarantino fragt, Jean-Luc Godard ist eines seiner ganz großen Vorbilder.
Bekannt ist Godard ja natürlich auch für seine eigene Film- und Schnittsprache. Also schon in den 60ern hat er ja sehr fragmentarisch und sehr nonlinear erzählt. Was für einen Einfluss hatte das denn?
Ja, auf alle Fälle. Also er wollte ja immer die Regeln außer Kraft setzen, um sich dieser Regeln bewusst zu werden. Und in Außer Atem, da können wir uns dann erinnern, da sitzen die beiden ja in einem Cabrio und fahren um den Triumphbogen. Und normalerweise würdest du das ja so auflösen, dass du entweder das Paar zeigst oder Schnitt gegen Schnitt. Was macht Godard? Er zeigt einfach nur eine Abfolge von Großaufnahmen ihres Gesichtes. Und dann hält der Film ja für einen Moment inne, bleibt bei ihr und wir überlegen uns, wie sie diese Fahrt erlebt. Und diese Linearität zu unterbrechen, also so, dass es nicht nur um Geschichten geht, also eher um Zustandsbeschreibungen, Gefühlsmomente. Genau so ist es doch gewesen bei den ganz frühen Musikvideos. Sie haben ja dann die Technik einfach von Godard übernommen. Also es ging immer noch mal um die Feier des Moments, um Glücksmomente oder traurige Momente. Und es ist auch immer wieder interessant anzuschauen, wie Godard Godard mit der Zeitlupe bis heute eigentlich avantgardistisch arbeitet. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, Rette sich, wer kann das Leben? Da geht es um drei Personen, die ihr Leben verändern wollen, eine andere Wendung geben. Und die Zeitlupe markiert immer eigentlich die Möglichkeit dieser Wendepunkte. Da ist auch wieder dieses Innehalten. Und danach können sich die Figuren entscheiden, welchen Weg sie eigentlich einsetzen wollen. Und dieses Spiel mit der Zeitlupe, das findest du auch bei David Lynch und bei ganz vielen anderen Filmen und auch wieder bei den Musikvideos. Und manchmal finde ich es nur ein bisschen schade, dass eben die Zeitlupe da nicht mehr hinterfragt wird, sondern nur noch als Schauwert genutzt wird. Und darüber hat sich ja Godard auch immer ein bisschen beklagt.
Es gibt ja viele Zitate von Godard, die natürlich immer wieder so angebracht werden. Eins der ganz bekannten ist, man soll nicht politische Filme machen, sondern den Film politisch. Beziehen sich manche Filmemacher gerne drauf. Wie genau hat er das denn gemeint?
Naja, dazu gehören erstmal für Godard so ganz allgemeine, generelle Gedanken über das Filmemachen. Gehen wir zurück auf die Champs-Élysées zu Belmondo und Jean Seberg. Damals wollte man ja das Kino wieder auf die Straße bringen und der Kameramann saß ja in der Schubkarre und wurde da so rumgefahren, während er das Paar gefilmt hat. Und man sieht ja auch, wie die Passanten darauf reagieren. Natürlich hast du da so ein Stück Wirklichkeit mit drin, aber Godard hat sich dann auch direkt gefragt, oh, bin ich da als Filmemacher nicht auch ein Kolonialherr? Ich müsste doch eigentlich die Leute fragen, ob ich sie überhaupt filmen möchte. Also so geht das bei Godard. Und dann spricht sich dieses Zitat eindeutig gegen das Botschaftskino aus. Also Bilder sollen nicht mit Botschaften belegt werden, sondern es geht darum, die Art und Weise, wie Bilder angeordnet werden, dass man so Zugang zu einem Thema bekommt. Und da kann ich nur immer Weekend nehmen. Der wurde nach Paris, Mai 1968 gedreht. Das ist ein Film, wo es um den Klassenkampf geht, aber für mich einer der abgefahrensten Filme überhaupt. Man sieht zum Beginn einfach 8 Minuten, einfach einen riesen Verkehrsstau, unheimlich viele Unfälle. Wir sehen den ganzen Schrott, den der Kapitalismus da produziert hat. Wir sehen Tote, daneben wird Picknick gemacht. Und ich glaube, so kann einfach auch ein gesellschaftlicher Kommentar aussehen. Und Godard hat ja auch immer wieder gesagt, diesen Film habe ich auf einem Schrotthaufen gefunden.
Klingt immer noch neu, immer noch inspirierend für viele Künstlerinnen und Künstler, nicht nur aus der Filmwelt. Jean-Luc Godard wird heute 90. Anke Lewicke war das über seinen Einfluss auf die Popkultur. Vielen Dank. Jeder tätowierte Mensch ist Teil einer Kunstgeschichte. Das sagt einer der bekanntesten Tätowierer der Welt, Henk Schiffmacher aus den Niederlanden. Kurt Cobain hat sich von ihm tätowieren lassen, zum Beispiel die Ramones, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga. Aber Schiffmacher ist nicht nur Tätowierer, er versteht sich auch als Historiker und er sammelt seit Jahrzehnten Fotografien, Zeichnungen der Tattoo-Geschichte. Und zu seiner Sammlung hat er jetzt ein Buch veröffentlicht über die Tattoo-Kunst von 1730 bis 1970. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kunsthistoriker Ole Wittmann. Er ist Forschungsleiter des Instituts für deutsche Tattoo-Geschichte in Wedemark. Herzlich willkommen, Herr Wittmann.
Hallo, Herr Mayo.
Henk Schiffmacher hat ja fast schon Legendenstatus als Tätowierer. Woran liegt das denn? Warum gehen so viele bekannte Größen zu ihm? Was zeichnet sein Tattoo-Stil denn aus?
Ja, also Henk Schiffmacher ist natürlich eine sehr präsente Figur in der Tattoo-Community. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Tattoo-Szene in den 70er Jahren, das war ja die Zeit, wo er in dem Bereich aktiv wurde, sehr, sehr klein war und er sich eben dadurch ausgezeichnet hat, dass er damals schon sehr intensiv gesammelt hat und sich viel hat tätowieren lassen. Dazu musste man reisen und dementsprechend war eben diese kleine Tattoo-Community in den 70ern schon sehr, sehr stark vernetzt. Und und in dem Rahmen ist Henk Schiffmacher bekannt geworden. Viele berühmte Persönlichkeiten, wie beispielsweise Anthony Kiedis von den Red Hot Chili Peppers, haben sich nicht nur von ihm tätowieren lassen, sondern Schiffmacher hat ja unter anderem auch ein Cover eines Albums von den Chili Peppers gestaltet. Und dadurch ist er natürlich auch in dieser popkulturellen Welt präsent gewesen und damit dann auch bekannt geworden.
Und er versteht sich eben gleichzeitig auch als Historiker. Er schreibt in seinem Vorwort zu seinem Buch, dass er seit seiner Kindheit so einen Sammeltick hat. Und die letzten 40 Jahre hat er wohl tatsächlich sehr viel zur Tattoo-Geschichte gesammelt. Wie bedeutend ist denn sein Beitrag zur allgemeinen Tattoo-Geschichtsschreibung?
Der ist sehr, sehr bedeutend und es ist auch wirklich ein ganz interessanter Fall jetzt, wenn man sich diesen Forschungsbereich der Tätowierung anguckt, weil institutionelle Sammlungen, also Museen zum Beispiel, haben sehr wenig in dem Bereich gesammelt. Also es gibt da ganz vereinzelte Sachen, wie zum Beispiel das Museum für Hamburgische Geschichte, das einen sehr, sehr großen Bestand von dem deutschen Tätowierer Christian Wahrlich hat. Und es gibt eben noch so vereinzelte Fälle weltweit, aber das sind eher Einzelfälle. Und Sammlungen von Tattoo-Objekten befinden sich tatsächlich zum allergrößten Teil in privaten Sammlungen. Und Henk Schiffmacher ist eben tatsächlich einer der bedeutendsten Sammler weltweit. Also ich sag mal, von dem Kaliber gibt es vielleicht 5 Stück, würde ich jetzt mal schätzen. Und ich glaube, in seinem Buch steht, dass er ungefähr 40.000 Objekte in seiner Sammlung hat. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig und toll, dass jetzt eben Sammler Teile ihrer Sammlung in Form von Büchern, wie jetzt eben dieses neu erschienene von ihm, überhaupt erst zugänglich machen. Ne? Weil der Punkt ist ja, sobald Objekte eben nur in privaten Sammlungen sind, sind sie meistens eben nicht zugänglich. Und das wird halt jetzt in Bezug auf Schiffmachers Sammlung geändert.
Wenn man da so reinguckt, ich habe das vorhin mal digital gemacht zumindest, dann sieht man vor allem Zeichnungen, Fotografien, verschiedene Kulturen, Epochen, Motive. Was würden Sie denn sagen? Ja. Was zeichnet seine Sammlung aus? Was finden Sie als Historiker da besonders spannend? Was sagt Ihnen viel?
Ja, also was einfach, ich meine, dieses Buch ist sehr groß und sehr schwer. Ne? Es ist wirklich Wahnsinn, was da an Material drin ist. Das kann man in einem kurzen Zeitraum gar nicht erfassen. Also das ist wirklich so reichhaltig. Und was eben natürlich sofort auffällt, ist, dass es sich eben wirklich durch die gesamte Tattoo-Geschichte bis ins 18. Jahrhundert zurück erstreckt. Und also man sieht einfach, dass die Sammlung sehr, sehr umfänglich ist. Ne? Das ist halt eben so der Hauptaspekt, der einem zunächst ins Auge springt und eben von über alle Kontinente hinweg sozusagen die verschiedenen Formen der Tätowierung oder die verschiedenen Ausprägungen bis heute widerspiegelt.
Was mir da auch ins Auge gesprungen ist, ist, dass es viel um Tribal-Tattoos geht auch. Also Schiffmacher hat eine große Faszination für Tattoo-Kunst der Maori in Neuseeland, beschreibt auch, wie er sich von Menschen weltweit hat tätowieren lassen in seinem Leben. Wie ist das denn? Spielen da auch Fragen um kulturelle Aneignung für ihn eine Rolle? Oder wie sieht er sich so als, er ist ja europäischer Künstler im Verhältnis dann zum Beispiel zu indigenen Menschen?
Kulturelle Aneignung spielt natürlich bei Tätowierungen immer eine Rolle oder man muss zumindest immer für dieses Thema sensibilisiert sein, da natürlich Motive aus aller Welt auch auf der ganzen Welt gestochen werden. Ne? Auf der anderen Seite tätowieren sich Japaner genauso westliche, europäische oder westlich traditionelle Motive. Und Schiffmacher, genau, der kommt aus der Ecke, der ist ja ursprünglich auch, kommt ja ursprünglich aus dem Fotografie- und Grafikbereich und fühlt sich halt eben sehr von diesem Stil, von diesem sogenannten Tribal-Stil angesprochen. Er tätowiert ja auch sehr viel in der Richtung und er weist auch in diesem Buch natürlich darauf hin, dass da eben immer eine große Sensibilität bei diesem Thema gefragt ist und man natürlich auch nicht ohne weiteres jede Form von jeder Kultur einfach so übernehmen kann. Ne? Also das geht dann eben, wenn man es wirklich ernsthaft betreibt und mit Respekt und Rücksicht, muss man natürlich immer im einzelnen Fall überprüfen, ob das jeweilige Motiv überhaupt, ob das überhaupt vertretbar ist, dass man sich das dann eben als jemand aus einer anderen Kultur tätowieren lässt.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Zitat von ihm zu sprechen kommen. Jeder tätowierte Mensch ist Teil einer Kunstgeschichte. Wie kann man das denn sagen? Was hat jetzt zum Beispiel von mir aus das Tattoo, das Lady Gaga von Schiffmacher trägt, zu tun mit einem Tattoo aus dem 18. Jahrhundert? Wie kann man das ins Verhältnis setzen zueinander?
Ja, das ist eine sehr weit gefasste Frage. Grundsätzlich geht es ja eigentlich auch um die Frage, ob Tattoos eben Kunstwerke sind oder nicht. Ne? Und das ist natürlich ein Thema, was sich auch wiederum immer nur an jeder einzelnen Tätowierung untersuchen lässt. Ne? Es ist natürlich nicht jede Tätowierung auf der Welt ein Kunstwerk. Es ist ja auch nicht jeder, der einen Pinsel in die Hand nimmt, einen guten Maler. Platt gesagt jetzt. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man das wirklich immer nur im Einzelfall untersuchen kann. Und ganz grob kann man vielleicht sagen, dass Tätowierungen, die in einem Kunstkontext entstehen oder bildende Künstler, die sich des Mediums der Tätowierung bedienen, dass das natürlich dann eben anders einzuordnen ist, als wenn ein Kunde in ein Tätowierstudio geht und sich eine Tätowierung machen lässt, was dann wiederum in den meisten Fällen eher dem Kunsthandwerk zuzuordnen ist. Also das muss man wirklich tatsächlich bei jeder einzelnen Tätowierung dann untersuchen, wenn man es genau wissen will, ob es Kunst ist oder nicht.
Genau, und da ist wahrscheinlich das Buch von Henk Schiffmacher eine sehr gute Vorlage. Tattoo-Geschichte von 1730 bis 1970. Diese Spanne umfasst die private Sammlung von Henk Schiffmacher und seine Sammlung hat er jetzt auch in seinem Buch zusammengetragen. Ist erschienen im Taschenverlag. 440 Seiten gibt es für 125 Euro, wiegt 6 Kilo, habe ich mal nachgeguckt. Vielen Dank für die Einordnung hier an den Kunsthistoriker Ole Wittmann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Jutta Lampe, eine der prägendsten Schauspielerinnen ihrer Zeit, ist in Berlin gestorben. Das bestätigte die Berliner Schaubühne, wo sie 30 Jahre lang spielte. Jutta Lampe wurde vermutlich 1937 in Norddeutschland geboren. Michaela Gericke.
Das Leben für Jutta Lampe war es das Theater. Mit 8 Jahren tanzte sie bereits im Kinderballett und sang im Kinderchor. Nach der Schauspielausbildung langweilte sie sich zunächst mit Boulevardstücken an Stadttheatern, bis Peter Stein sie 1964 in Bremen entdeckte, der Beginn einer Liebe über das Theater hinaus. Peter Stein begeistert sich nicht nur für ihre Grazie, sondern auch für ihren Humor. Er engagiert Jutta Lampe als Lady Milford in Schillers Kabale und Liebe.
Die Inszenierung wurde legendär. Zusammen mit Peter Stein ging Jutta Lampe nach Zürich und dann als eine der ersten Schauspielerinnen an die Berliner Schaubühne. Ab Ende der 70er Jahre spielte sie in einigen Filmen von Margarete von Trotha mit, darunter 1981 in Die bleierne Zeit. Zuletzt war Jutta Lampe 2007 auf der Bühne zu sehen. Ab kommenden Herbst soll zeitweise wieder die Buchstabiertafel der Weimarer Republik gelten. Das beschloss der Arbeitsausschuss des Deutschen Instituts für Normung, DIN. Die Nationalsozialisten hatten 1934 alle jüdischen Namen aus der damaligen Buchstabiertafel getilgt. Aus D wie David wurde zum Beispiel Dora, aus N wie Nathan wurde N wie Nordpol. 1950 wurde bei einer Überarbeitung die meisten gestrichenen Namen nicht wieder aufgenommen. Über die aktuellen Änderungsbeschlüsse sagte Deutschlandfunk Kulturredakteur Wladimir Balzer in diesem Programm.
Tatsächlich geht das auf eine Initiative des Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg zurück, Michael Blume, der einfach dem DIN-Institut geschrieben hat, das hat offenbar vorher noch niemand gemacht, und gesagt hat, Kinder, das kann ja wohl nicht sein, dass wir hier diese zifizierte Buchstabiertafel immer noch benutzen. Wir sollten doch da auch endlich mal da stärkeres Bewusstsein zeigen für das, was da auch zur Nazizeit sprach, ideologisch auch passiert ist.
Ab Sommer 2022 soll dann eine neue Buchstabiertabelle gelten, für die voraussichtlich überwiegend Städtenamen verwendet werden. Die Klassikstiftung Weimar stellt das Verhältnis des Menschen zur Natur in den Mittelpunkt ihres Themenjahres 2021. Unter dem Motto Neue Natur sind Ausstellungen, Feste, Podiumsdiskussionen und Workshops geplant. Das kündigte die Präsidentin der Stiftung, Ulrike Lorenz, an. Dabei soll es um das schwierige Verhältnis zur Umwelt in den Wissenschaften, der Kunst und Gartenkunst sowie in Themen wie Ernährung und Klimawandel gehen. Als Außenstandort der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt stellt die Stiftung erstmals auch ihre historischen Parks und Gärten in den Fokus. Damit zeigt sich laut Lorenz die strategische Neuausrichtung der Stiftung, die sie mit den Worten politischer, verständlicher und zugänglicher zusammenfasste. Der französische Journalist und Schriftsteller Philippe Loncon erhält den mit 10.000 Euro dotierten Prix de l'Académie de Berlin. Loncon habe mit seinem Buch Der Fetzen ein Zeugnis des Lebens- und Freiheitswillens nach dem Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo abgelegt, das auch in Deutschland viele Leser gefunden habe, erklärte die Jury in Berlin. Loncon überlebte 2015 schwer verletzt den Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo. Der Preis wird an Personen, Institutionen oder Projekte verliehen, die zur Belebung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich beitragen.
Superhelden mit Behinderung. In der westlichen Comicwelt gibt es davon eher wenige. Die großen Superheroes, die haben ja meistens vor allem Stärken, eher wenige Einschränkungen. Im japanischen Anime und Manga aber sieht es anders aus. Zerbrechlichkeit, Traumata gehören da auch im Mainstream oft zu den Zeichentrickhelden dazu und eben auch Behinderungen. Ob das eher aufklärerische, menschliche Gründe hat oder vielleicht auch dramaturgische, erzählerische, Kulturjournalist Felix Lill hat sich damit befasst und hat hier einen Beitrag über die verschiedenen Helden des japanischen Zeichentricks.
So klingt es, wenn ein versehrter Held zurückkehrt. Jean-Pierre Polnareff, eine der Hauptfiguren in der Anime-Serie Jojo Kimio na Boken oder zu Deutsch Jojos bizarre Abenteuer, will Rache nehmen. Im dritten Band der in Japan extrem beliebten Saga über eine generationenübergreifende Fehde zweier Familien wurde eben dieser Polnareff im Kampf so stark verletzt, dass er in Band 5 im Rollstuhl zurückkehrt. Seine Beine sind amputiert, die Arme nicht mehr ganz so muskulös, er hat etwas mehr Leiden im Blick. Aber der Wille zum Sieg ist stärker geworden. In einem Monolog erinnert er sich an einen traumatischen Moment.
Im Kampf auf einem Landhaus war mir mein Pfeil in die Ecke hinterm Schreibtisch gefallen. Wäre alles normal, hätte ich einfach nach ihm gegriffen und ihn aufgehoben. Aber mit diesem Körper ging das nicht mehr. Ich kam nicht dran.
Die Story geht weiter, wie so viele Zeichentrickgeschichten verlaufen. Rivalitäten schaukeln sich hoch, Kämpfe werden ausgetragen, Gewalt liegt in der Luft. Nur hat Jojos bizarre Abenteuer da schon eine Entwicklung hinter sich, die in einem westlichen Cartoon undenkbar wäre. Ein entscheidender Protagonist hat eine Behinderung. Und er ist deshalb nicht der Nebendarsteller, sondern bietet seinen Gegnern trotzdem die Stirn. Oder gerade deshalb. In den bekanntesten Comics und Cartoons aus westlichen Ländern ist sowas kaum vorstellbar. Man denke an Superman. Wie der Name schon sagt, fällt der Held hier nur durch seine übernatürlichen Kräfte auf. Oder Batman, der zwar ein Mensch ist und eine harte Kindheit hinter sich hat, sich aber ansonsten auf seine Klugheit und Körperkraft verlassen kann. In Japan schmunzelt man über solche Protagonisten. Man findet sie eher platt. Denn was interessiert schon am bloßen Kampf zwischen Gut und Böse, zumal wenn die Guten auch noch mit lauter beneidenswerten Eigenschaften gesegnet sind? Im Anime und Manga haben Geschichten oft mehr Grautöne. Seltener gibt es einen klaren Bösewicht oder die Personifizierung des Guten. Und diese Ambivalenz bekommen die Geschichten auch dadurch, dass die Figuren einschneidende Lebenserfahrungen machen. Ein beliebtes Stilmittel hierfür sind Behinderungen. Zum Beispiel die Manga-Serie Rialu. Der Titel ist eine Japanisierung des Wortes real, bedeutet also echt. Teil der Saga ist der Schüler Hisanobu Takahashi, der gut aussieht, gut Basketball spielt und seine Klassenkameraden mobbt, bis er durch einen Unfall gelähmt wird und im Rollstuhl landet. Hisanobus Perspektive ändert sich. Er wird Anführer eines Rollstuhl-Basketballteams und damit zum Advokaten der Benachteiligten. Wie Jojos bizarre Abenteuer gehört Rialu zu den größten Erfolgen der letzten Jahre. Pro Episode werden Bücher im zweistelligen Millionenbereich verkauft. Wohl bemerkt, es geht hier nicht unbedingt um Aufklärung. Bei solchen kommerziellen Erfolgen in Japans Popkultur ist ein lockerer Umgang mit Behinderung oft nur ein Nebenprodukt, das dazu dient, einen interessanten Konflikt zu erzählen. In Manga und Anime braucht man es auch, denn die Struktur ist oft eine viel komplexere als in westlichen Comics und Cartoons. Asterix, die Simpsons oder eben Superman beginnen bei jeder Folge erneut vom gleichen Startpunkt. Eine Verletzung aus der vorigen Folge nehmen sie nicht mit in die nächste. Wenn zum Beispiel der moppelige Homer Simpson einmal noch dicker geworden ist, hat er die Kilo beim nächsten Mal wieder verloren. Im Manga und Anime bauen die Folgen meist aufeinander auf. So müssen Handlungsstränge über viel weitere Strecken interessant bleiben, wozu traumatisierende Erfahrungen, die die Protagonisten prägen und verändern, ein probates Stilmittel sind. So auch bei diesem Anime namens Dororo. Der Held Hyaku Kimaru kam mit schweren Behinderungen auf die Welt. Ihm fehlen mehrere Körperteile. Im Intro-Song singt die Stimme dazu passend, so schlimm bin ich nicht. Über den Verlauf der Geschichte stellt Hyaku Kimaru dies immer wieder unter Beweis, verhält sich solidarisch, aber lernt auch einen geschickten Umgang mit dem Schwert. Ein Opfer? Das ist dieser, wie so viele andere Helden mit einer Behinderung, nicht.
Felix Lill über Helden mit Behinderung in der japanischen Comickunst.